Hallo, ihr mutigen Beruhiger Fresh Zuschauer. Heute geht es um ein spannendes Thema und das Thema heißt Zukunftsvisionen, Zukunftsprophezeiungen in der Bibel. Ich muss euch vorwarnen, es wird ein bisschen länger. Aber nachdem letzte Woche so ein kurzes Video kam, haltet ihr das bestimmt aus. Ich fange mal an mit einer Zukunftsprophezeiung aus der Bibel, aus dem Prophetenbuch Micha. Ein paar hundert Jahre vor Christus. Da findet sich eine Prophezeiung, die geht so. Und am Ende der Tage wird es geschehen. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen auf seinen Wegen gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn unseres Gottes für immer und ewig. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Dann wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Diese schöne Zukunftsprophezeiung spricht davon, dass in jenen Tagen, in jener Zeit, in der das alles geschieht, Gott das Hinkende und das Verlassene sammeln wird, sein Volk sammeln wird und wieder zu einer Nation machen wird. Viele deuten das auf das Volk Israel, auf die Juden, die nun nach fast 2000 Jahren ohne eigenen Staat tatsächlich wieder eine eigene Nation sind und sich dort sammeln. Und nach dieser Interpretation würden wir schon mitten in den Ereignissen drin stecken, von denen diese Zukunftsprophezeiung redet. Diese Prophezeiung erzählt davon, dass viele Völker freiwillig zu Gott kommen und bei ihm nach den Lösungen für ihre Probleme suchen. Und dass er ihnen hilft, Recht zu sprechen, Dinge in Ordnung zu bringen und ihre Schwierigkeiten zu lösen. Diese Vision erzählt auch davon, dass dadurch der Krieg abgeschafft wird, und zwar für immer. Dass also nie wieder Krieg stattfindet, auch nicht nach 1000 Jahren. Und sie erzählt davon, dass damit eine Zeit beginnt, in der Frieden herrscht, in der Gerechtigkeit herrscht und in der jeder sein Leben in vollen Zügen genießen kann. Das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Prophezeiung über die Zukunft der Menschheit. Kein Weltuntergang, kein mörderischer Gott, der seine Absichten mit Gewalt durchsetzt, sondern schrittweise freiwillige Veränderung zum Guten durch die Erkenntnis, ja tatsächlich, so funktioniert's ja. Diese Art von Zukunftsvision ist natürlich nicht besonders reißerisch. Vielleicht hören wir sie auch deshalb so selten in christlichen Gemeinden. Dabei sollte man doch eigentlich meinen, an einem Ort, wo die Liebe so sehr im Mittelpunkt steht oder stehen sollte, gerade auch die Liebe zu den Feinden, dass sich die Menschen mit aller Macht gerade auf solch eine Prophezeiung stürzen, statt auf Weltuntergangsprophezeiungen. Aber diese gute Prophezeiung, die steht auch nicht allein da, sondern die passt zu vielen anderen gleichartigen Prophezeiungen, beispielsweise im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, bei anderen Propheten. Zum Beispiel lesen wir bei dem Propheten Sacharja: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Bis dahin hört man den Vers auch öfter mal in christlichen Gemeinden, meistens um Weihnachten herum. Bloß den Vers danach liest dann selten noch einer weiter. Da steht nämlich, ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Also mit anderen Worten, der da auf seinem Esel kommt, schafft ein Friedensreich auf der ganzen Erde. Im Propheten Jesaja finden sich auch einige dieser guten Zukunftsprophezeiungen, beispielsweise im 2. Kapitel. Da findet man fast wortwörtlich die gleiche, die ich gerade aus dem Prophetenbuch Micha vorgelesen habe. Und an einer anderen Stelle, nämlich im 11. Kapitel des Buches Jesaja, im ganzen Kapitel, findet man eine andere Prophezeiung. Da geht es auch um die Sammlung des Volkes Israel, darum, dass der Messias kommt und Recht und Gerechtigkeit schafft, dass er alles gut macht. Und dann ein paar doch bekanntere Verse. Dann sind Wolf und Lamm zusammen, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr. Und dann geht es noch ein bisschen weiter bis zum Ende des Kapitels. Das sind ein paar der positiven Zukunftsprophezeiungen aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Aber nicht nur mit Aussagen aus dem ersten Teil der Bibel deckt sich diese Prophezeiung aus dem Buch Micha, die wir gelesen haben, diese positive Vision für die Zukunft der Menschheit, sondern auch mit vielen Aussagen, die Jesus gemacht hat. Das Thema, was Jesus am meisten auf dem Herzen brennt und von dem er immer und immer wieder redet, ist das Reich Gottes oder besser übersetzt die Herrschaft Gottes. Alle Leute, denen er davon erzählt, scheinen zu wissen, was er damit meint. Und das ist ja auch natürlich, denn er meint damit die Dinge, die die Propheten vorhergesagt haben über den Zustand der Herrschaft Gottes. Ein paar davon haben wir ja gerade gelesen. Im Lukas-Evangelium kann man da eine ganz hilfreiche Aussage zu dieser Herrschaft, zu diesem Reich Gottes von Jesus lesen. Da wird er nämlich gefragt, wann kommt die Herrschaft Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sagte, das Reich, die Herrschaft Gottes, kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen können, siehe hier oder siehe dort. Denn die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, ist mitten unter euch. Das bedeutet ja unter anderem, er meint mit dieser Beschreibung nicht sich selbst, er meint auch nicht die Kirche oder irgendetwas anderes, denn bei all diesen Dingen könnte man ja sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Es bedeutet auch, es kommt nicht mit einem Knall oder mit Gewalt und plötzlich ist es da. Auch das ist ja durch diese Aussage Jesu ausgeschlossen. Wenn er vergleicht, wann und wie dieses Reich Gottes, dieser Zustand der Herrschaft Gottes kommt, dann sagt er Dinge wie, stellt euch vor, das ist wie bei einem Sauerteig. Ein bisschen Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen Riesenberg Mehl mischt und am Ende ist alles durchsäuert, am Ende ist alles Sauerteig. Und er beschreibt damit etwas, was ganz klein anfängt und sich dann so weit ausbreitet, bis es schließlich alles durchdrungen hat. Das ist so Jesu Vorstellung von der prozesshaften Entwicklung hin zum vollendeten Reich Gottes, zur vollendeten Gottesherrschaft, die dann so aussieht, wie die Prophezeiungen aus dem Alten Testament das darstellen. Ein Umgang der Menschen miteinander, der zu einem paradiesischen, ewigen Friedensreich führt. Im ersten Teil der Bibel gibt es, wie gesagt, viele Vorhersagen über dieses Friedensreich. Ein paar haben wir gelesen, die von einer prozesshaften, friedlichen Entwicklung dahin sprechen. Aber es gibt auch welche, die von gewaltsamen Ereignissen sprechen, die das herbeiführen. Und die Menschen zur Zeit Jesu hatten sich darauf versteift, auf diese letzte Variante, nämlich, dass gewaltsame Ereignisse her müssen, um dieses Friedensreich zu schaffen. Denn schließlich war der erste Teil dieser Prophezeiungen ja schon in Erfüllung gegangen. Der Messias war gekommen, er war sogar auf einem Esel dahergeritten, wie es andere Prophezeiungen vorhersagen. Und noch war die Welt nicht so, wie sie vorhergesagt ist. Insbesondere nicht in Israel, denn da waren die Römer an der Macht und es war eine Zwangsherrschaft. Und deshalb erwarteten sie natürlich vor allem von diesen gewaltigen Vorhersagen eine Lösung ihrer Probleme, nämlich, dass dieser Messias, dieser Sohn Davids, dieser Jesus Christus jetzt daherkommt und mal ordentlich zuschlägt und für Recht sorgt und sein Friedensreich mit Gewalt herbeiführt. Und Jesus redet sich an allen möglichen Stellen den Mund fusselig, um deutlich zu machen, Leute, so wird es nicht passieren. Aber redet Jesus nicht auch von Weltuntergangsszenarien? Ja, das stimmt. Drei der vier Evangelisten erzählen eine Begebenheit, in der Jesus von gewaltigen und schrecklichen Ereignissen spricht. Die älteste dieser drei Erzählungen ist von Markus. Und da beherrscht sie sozusagen das ganze 13. Kapitel, diese Vorhersage, die Jesus da macht und die von schrecklichen Ereignissen spricht. Und da drin gibt es einen entscheidenden Satz. Ich hoffe, den hast du schon gelesen. Der geht nämlich so. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Mit anderen Worten, all das Schreckliche, von dem Jesus da spricht, soll nach seiner Aussage innerhalb von einer Generation geschehen. Alles. Nicht nur ein Teil, sondern tatsächlich alles. Und tatsächlich passiert auch innerhalb dieser Generation, in der Jesus das gesagt hat, etwas ganz Schreckliches, nämlich im Jahre 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre, nachdem er diese Ansage gemacht hat, wird Jerusalem, der Ort, an dem er diese Ansage gemacht hat, von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. Und das ist eine katastrophale Zeit für die Juden, die dort leben. Und interessanterweise geschieht dieses schreckliche Ereignis in Reaktion darauf, dass die Juden, die unter römischer Vorherrschaft standen, einen Aufstand gemacht haben, weil dort jemand kam, der sich als Messias ausgab und gesagt hat, Leute, ich werde jetzt das Friedensreich herbeiführen, und zwar mit Gewalt. Und vor diesen Menschen hat Jesus immer wieder gewarnt, glaubt ihnen nicht, wenn sie sagen, sie sind der Messias und sie würden euch das Friedensreich bringen. Macht es nicht. Aber steht da nicht auch irgendwas von Sterne fallen vom Himmel und so weiter? Richtig. Und bei Matthäus und bei Lukas, die also etwas später schreiben als Markus wahrscheinlich, bei denen ist dieser Teil sogar noch viel mehr ausgebaut. Bei Markus sind es nur zwei Sätze. Aber das Problem mit diesen Sätzen, dass da Sterne vom Himmel fallen und so weiter, ist natürlich trotzdem noch das Gleiche. Es ist nicht innerhalb einer Generation passiert. Während alles andere, von dem erzählt wird, dass Jesus es dort vorhersagt, ja eingetroffen ist innerhalb dieser einen Generation. Dieses Problem kannst du nun also auf verschiedene Weise lösen. Du kannst sagen, dass das alles innerhalb einer Generation geschehen soll. Dieses alles ist ein Fehler in der Bibel. Oder Jesus hat sich da halt geirrt. Und damit ist im Grunde gar nicht alles gemeint, sondern nur ein Teil und der Rest soll irgendwann später dann doch noch geschehen. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst aber auch sagen, und das scheint wahrscheinlicher zu sein, Jesus hat da tatsächlich von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels geredet. Und dass irgendwer das dann in Zusammenhang mit dem Weltuntergang gebracht hat, ist aus jüdischer Sicht verständlich, aber doch wahrscheinlich eher eine Hinzufügung von den Schreibern der Evangelien. Die Tatsache, dass Matthäus und Lukas das immer weiter aufbauschen und ausbauen, spricht auch eher dafür. Also entweder kann man sagen, Jesus hat sich geirrt und das tatsächlich gesagt, aber es ist nicht passiert, oder die Schreiber der Bibel haben etwas verändert. Das Einzige, was man halt nicht sagen kann, ist, alles stimmt so, wie es dasteht, denn die Welt ist ja nun mal nicht untergegangen innerhalb dieser Generation vor 2000 Jahren.
Und was machst du so mit richtigen Weltuntergangsstellen? Also Offenbarung zum Beispiel?
Also die kurze Antwort ist, das Gleiche, was du mit all den positiven Zukunftsvorhersagen machst, die wir zum Beispiel gerade gelesen haben. Aber so ganz stimmt das eigentlich nicht, denn ich möchte die Bibel ja mit offenen Augen lesen. Ich möchte nicht die Stellen einfach ignorieren, die mir nicht passen. Und wenn ich das mache, dann stelle ich fest, ja, es gibt eine große Anzahl von positiven Vorhersagen über die Zukunft der Menschheit mit ganz viel Hoffnung drin. Und ja, es gibt auch ein paar Stellen, die Weltuntergang vorhersagen. Und es ist offensichtlich, dass nicht beide Varianten als Informationen über die Zukunft interpretiert werden können, denn sie widersprechen sich. Aber beide Varianten werden sicherlich eine Funktion haben, sonst stünden sie vermutlich nicht in der Bibel. Ich habe mich entschieden, die positiven Vorhersagen als Informationen über die Zukunft zu interpretieren und die negativen Weltuntergangsszenarien nicht. Mal abgesehen von ihrer Anzahl scheint diese Interpretation doch auch am ehesten mit dem Wesen Gottes übereinzustimmen, so wie Jesus ihn uns in seinem Wesen offenbart hat, vor 2000 Jahren, als er Mensch wurde. Und es scheint doch auch am ehesten mit der Entwicklung der Welt übereinzustimmen, dass es auf ein positives Ziel hingeht. Denn trotzdem es in der Bild-Zeitung doch meistens anders aussieht und trotz vieler kleinerer und größerer Rückschläge befindet sich die Welt auf einer Entwicklung hin zu genau diesem guten Ziel, das diese Prophezeiungen beschreiben. Die Zahlen der vergangenen 200 Jahre allein belegen es schon auf unheimlich beeindruckende Weise. Und das trotz zweier Weltkriege und solcher Ereignisse wie der spanischen Grippe mit Millionen Toten.
Und welche Funktion haben diese apokalyptischen Darstellungen deiner Meinung nach?
Ich denke, diese apokalyptischen Darstellungen haben mehrere Funktionen. Eine Funktion beispielsweise ist die gleiche wie in der Geschichte vom Propheten Jona. Jona, ein alttestamentlicher Prophet vor 2000 und Jahren, wurde von Gott beauftragt, zu einem Volk zu gehen und diesem Volk zu sagen, so spricht Gott der Herr, innerhalb von 40 Tagen wird euer Land dem Erdboden gleichgemacht, werdet ihr platt gemacht und untergehen. Und Jona, der Gott so ein bisschen schon kennengelernt hat, weiß, der macht das bestimmt nicht wirklich. Ich kenne ihn dafür zu gut. Und richtig, das Volk wird ganz traurig, zu dem er das gesagt hat, und es ändert sich. Und Gott sagt, nö, das mache ich doch nicht, diesem Volk sowas anzutun. Wenn man sich das mal durchdenkt, ein allwissender Gott, der Jona sagt, hey, hier hast du ein Wort Gottes, sag das den Leuten, dieses Volk wird untergehen. Dieser allwissende Gott weiß ja schon zu der Zeit, als er Jona den Auftrag gibt, dass dieses Wort Gottes als Information über die Zukunft interpretiert, eine reine Lüge ist. Das wird nicht passieren, weiß ja der allmächtige Gott schon. Trotzdem gibt er den Auftrag, das auszusprechen. Denn es bewirkt genau das, was Gott wollte, dass sich dieses Volk ändert und diese schlechte Zukunft nicht eintritt. Und Ähnliches kann man natürlich auch von anderen Untergangsprophezeiungen annehmen. Aber die Geschichte, die Wirkungsgeschichte dieser apokalyptischen Darstellung, dieser apokalyptischen Varianten zeigt noch eine andere Wirkung, die sie regelmäßig entfalten. Nämlich immer dann, wenn Christen unheimlich zu leiden hatten, haben diese apokalyptischen Darstellungen eine unheimliche Hoffnung entfacht. Gott wird kommen und hier alles kurz und klein hauen, diese bösen Unterdrücker, die uns so viel Leid zufügen. Das war eine Hoffnungsquelle für diese Christen, die so zu leiden hatten, die ihnen geholfen hat, durchzuhalten und an der Hoffnung festhalten zu können, die ihnen neue Kraft gegeben hat. Und wenn sie diese Hoffnungsquelle nicht gehabt hätten, dann gäbe es uns vielleicht hier gar nicht als Christen. Aber zum Beispiel das Römische Reich, auf das sich das biblische Buch der Offenbarung mit seinen vielen Untergangsvisionen bezieht, das zur Zeit der Abfassung der Offenbarung ja sehr gewaltsam zum Teil Christen verfolgt hat, das wurde ja eben dann doch nicht von Gott kurz und klein geschlagen, sondern hat sich stattdessen in einem Prozess zur ersten christlichen Nation entwickelt. Diese Beröer Frechheit ist ja ein Angebot, wie immer bei unseren Videos. Es soll dir zeigen, es gibt mehr, als dir vielleicht bisher bewusst war. Und es gibt gute Gründe, sich damit vielleicht mal näher auseinanderzusetzen. Wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du wahrscheinlich überrascht sein, was für einen gewaltigen Unterschied das in deinem Leben ausmacht, ob du glaubst, dass eh alles immer schlimmer wird und die Welt dann bald zu Bruch geht, oder ob du glaubst, dass wir auf einem von Gott begleiteten Prozess sind, der am Ende die Erfüllung all dieser guten Prophezeiungen innerhalb der Bibel bedeutet, der in Gottes dienender und liebevoller Herrschaft endet, mit einem dauerhaften Frieden und der Möglichkeit, sein Leben zu genießen. Die Bibel enthält viele gute Dinge, die aber zur richtigen Zeit benutzt werden wollen. Die Bibel enthält sowas wie Feuerlöscher und die Bibel enthält sowas wie Hilfen gegen Überschwemmung. Wenn du aber bei einer Überschwemmung den Feuerlöscher rausholst, hast du nicht viel gewonnen. So ist es auch bei den Zukunftsprophezeiungen. Wenn du in einer Zeit, in der eh alle möglichen Menschen jammern und klagen, dass früher doch alles besser war und dass es doch immer schlimmer wird und keine richtige Hoffnung für die Menschheit haben können, dann apokalyptische Visionen aus deinem Buch rauszuholen, statt einer realen, guten Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das machst, dann schießt du dir damit selber ins Knie. Und das tut weh. Und das ist so gar nicht nötig.